Was manche von euch vielleicht noch nicht von mir wissen, ist, ich bin Pfadfinder. Ich habe zwar im Moment keinen Stamm, aber das macht nichts, weil wenn man einmal Pfadfinder ist, dann ist man immer Pfadfinder. Das ist ein Bund, den geht man als Leben ein, da kommt man nicht mehr raus aus der Sache. Und als Pfadfinder bin ich fasziniert von der Natur, bin ich fasziniert von der Schöpfung. Besonders bin ich fasziniert davon, wie kreativ Gott das alles geschaffen hat. Die Kinder spielen später ein Memory, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das besteht aus drei Teilen. Also jedes Set besteht aus drei Teilen. Und daran habe ich so ein bisschen Schöpfungskreativität versucht, ihnen aufzuzeigen. Gott ist in seinen, wie allein dafür sorgt, dass Pflanzen sich vermehren, so kreativ. Da ist die Pusteblume, die liebt jedes Kind. Jeder Gärtner hasst sie. Die durch Wind ihren Samen verteilt überall hin. Das Produkt Pusteblume zum Löwenzahn sieht ganz anders aus und doch ist es die gleiche Pflanze und das nutzt es. Da sind Sträucher, die ihren Samen dadurch verteilen, dass ein Tier an ihm entlang rennt und dadurch werden die Samen aufgewirbelt und verteilen sich. Himbeeren vermehren sich dadurch, dass ihre Früchte gegessen werden von zum Beispiel einem Fuchs und der das irgendwo an einer anderen Stelle wieder ausscheidet und dadurch da etwas Neues entsteht. Und da kann man jetzt viel, viel weiter denken, was es alles so Geniales in der Schöpfung geht. Aber als erstes gucken wir uns an, wie ist das überhaupt entstanden? Und am Anfang steht da, und Gott sprach. Gott spricht und da spricht sonst niemand. Diese Stelle, und kommt, lasst uns Menschen machen, wird ja häufig so als erster Beleg für die Dreieinigkeit verstanden. Und natürlich waren Vater, Sohn und Heiliger Geist immer dreieinig und sind es auch in der Schöpfungsgeschichte. Aber was für die damaligen Leser, also die diesen Text zuerst lesen konnten, die hatten von dieser Dreieinigkeit noch nicht so die Idee. Die haben da noch etwas ganz anderes verstanden. Nämlich, da spricht sonst niemand. Die Menschen glaubten früher an eine ganze Menge von Göttern und die haben miteinander geredet, die haben diskutiert, die haben miteinander gekämpft, die waren sich selten einer Meinung. Und in diesem Text, Gott spricht und sonst niemand. Da ist keiner, der Gott reinreden könnte. Da wird nicht verhandelt, da wird nicht widersprochen, da kann keiner etwas sagen. Gott spricht und es geschieht. Der mächtige Gott sagt etwas und es wird und er braucht da keine Hilfe von niemandem. Und das ist für diese Zeit, die an eine Vielzahl von Götter geglaubt hat, ein völlig revolutionärer Gedanke. Dass da ein mächtiger Gott ist, der sich vorstellt und der alleine die ganze Welt und alles, was lebt, schafft. Und was er schafft, ist genial. In dem Schöpfungsbericht, wir sehen einen logischen Aufbau. Als erstes mal Licht. Ohne Licht kann überhaupt nichts sein. Dann Wasser oben und unten, Atmosphäre, ein natürliches, wunderbar geschaffenes Bewässerungssystem, ohne den kein pflanzliches Leben, ja überhaupt kein Leben sein könnte, keine Landwirtschaft denkbar wäre. Dann Pflanzen, Tiere, Essen für Mensch und Tier, Tag und Nacht, Mond, Sterne, Sonne, ein System zur Beleuchtung am Tag und Ruhe in der Nacht, zur Entspannung, aber auch ein System, woran ja unser ganzes Zeitsystem hängt, wodurch Planung von irgendetwas überhaupt möglich ist. Ich finde das immer schön, wenn Kinder auf Weihnachten hinfiebern. Wie viele Tage sind es noch? Wie lange dauert es noch? Ja, noch dreimal schlafen. Da ist dieses natürliche Zeitsystem sehr greifbar. Noch dreimal schlafen, noch dreimal wird es dunkel, dann ist Weihnachten oder dann ist mein Geburtstag. Ich finde das alles faszinierend. Und dann, als letztes, was er dann in dieses perfekte Ökosystem schafft, ist der Mensch. Und manche sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Viele widersprechen den heute und sagen, nee, also mit seinem ganzen destruktiven Verhalten wäre die Natur nicht eigentlich besser dran ohne den Menschen? Und dann ist die Diskussion, ist der Mensch Teil der Natur? Steht er der Natur gegenüber? Und wenn wir diesen Text lesen, da ist schon einiges, was den Menschen besonders macht, was ihn unterscheidet zu dem Restlichen, was Gott geschaffen hat. Der Mensch ist das Erste, was Gott geschaffen hat, zu dem Gott Kontakt aufnimmt, zu dem er spricht. Bei allen anderen ist es, Gott sprach und es wurde und es ist da. Der Mensch ist das Erste, mit dem Gott redet, den Gott einen Auftrag gibt, den Gott überhaupt anspricht, den Gott als ein Gegenüber schafft. Es steht da, und er schuf den Menschen in Gottes Ebenbild. Und viele, viele haben gerätselt, was heißt das? Und viele Kritiker sagen, wie soll das sein? Soll Gott etwa aussehen wie ein Mensch? Wie geht denn das? Nun auch da wieder die Frage des ersten Lesers. Wenn da steht Ebenbild, dann stellt sich so ein Mensch aus der damaligen Zeit eine Statue eines Herrschers in einer Stadt vor. Und da, wo diese Statuen stehen, da ist klar, dort herrscht dieser Herrscher. Und so ist auch, wie wir in Gottes Ebenbild sind, eine Bedeutung dessen, Gott stellt uns als Stellvertreter für seine Herrschaft dar. Es ist aber auch mehr, und viele haben gefragt, woraus besteht denn diese Ebenbildlichkeit, diese Ähnlichkeit? Nun, körperlich funktioniert das ja schon mal nicht. Jesus wird zwar Mensch, aber dadurch sind Vater und Heiliger Geist ja noch nicht Mensch. Und wenn wir uns Gott den Vater vorstellen, dann können wir uns sicherlich einen liebenden Vater vorstellen. Aber wir stellen uns ja nicht vor, dass Gott außer in Jesus einen Körper hat, normalerweise. Er erscheint immer mal wieder in körperlicher Form in der Bibel, vor allem Jesus, aber auch an anderen Stellen. Aber erstmal sagen wir ja nicht, Gott sieht an sich genauso aus wie wir. Und dann kann man viel spekulieren, aber es gibt ein paar Parallelen zwischen Mensch und Gott in diesen ersten Teilen der Bibel. Das Erste ist, beide kommunizieren. Sie sind sich ein Gegenüber und wir Menschen untereinander sind ein Gegenüber. Das haben wir mit Gott gemeinsam. Die Suche nach dem Nächsten. Dann Arbeit. Der Mensch soll bebauen, der Mensch soll den Tieren Namen geben. Gott schafft und der Mensch schafft auch. Natürlich nicht auf gleicher Höhe, aber beide schaffen. Und das ist dann auch schon der dritte Punkt, woran man im Text eine Gottesebenbildlichkeit finden kann. Das ist in der Kreativität. Gott schafft die ganze Schöpfung Und der Mensch soll auch kreativ werden, schaffen. Schon allein in der Benennung der Tiere wird der Mensch auch kreativ. Und dann gibt es da noch diesen Herrschaftsauftrag. Macht euch untertan. Was Natur und Mensch gegenüberstellt. Und gleichzeitig ist der Mensch aber auch genauso Teil der Natur. Der Mensch kriegt, und das wird hier sehr deutlich und besonders, er kriegt keinen eigenen Tag. Die Schöpfung des Menschen geschieht genauso wie die Schöpfung der Tiere am selben Tag. Das heißt, er ist genauso wie ein Gegenüber der Natur ist, eine eigene Spezies, auch Teil der Natur, daran eingebunden. Er ist aber auch kein Tier. Das merkt man an der erstmal, dass er separat genannt wird, zeigt es auf, aber auch in der Unterschiedlichkeit, wie Gott die Tiere schafft und wie Gott den Menschen schafft. Der Mensch ist also gegenüber der Schöpfung, beziehungsweise gegenüber der Natur, aber auch ein Teil der Natur. Das merkt man dann nochmal ganz besonders, wenn man darüber nachdenkt, was der Mensch alles so vom Leben braucht. Der Mensch könnte nicht ohne einen dieser Schöpfungsschritte, und der Mensch könnte nicht ohne eines, was Gott an jeden einzelnen Tag schafft, sein. Er ist integriert in dieses Ökosystem und ist von diesem Ökosystem abhängig. Und damit auch abhängig davon, ob dieses Ökosystem funktioniert oder nicht. Jesus erzählt seinen Jüngern an einer Stelle ein Gleichnis. Und es ist ein Gleichnis über das Reich Gottes, aber ich gebrauche dieses Mal nur die Gleichnisebene. Er sagt, ein Bauer geht aufs Feld, streut seinen Samen aus, legt sich hin, schläft und über Nacht geht dieser Same auf und wächst rauf an zur Ehre, zum Weizen, zum Essen für den Menschen. Und das Einzige, was der Mensch tun kann, ist den Samen hinzuwerfen. Zwischendurch muss er vielleicht noch mal gießen, wenn das mit dem Regen gerade nicht so klappt, aber an sich dafür sorgen, dass dieser Same aufgeht und dass da etwas wächst, das kann der Mensch nicht. Das kann er nicht bestimmen, das kann er hier und da fördern, aber das geschieht, weil Gott das so geschaffen hat. Er kann es auch nicht wirklich umgehen. Er kann nicht sagen, ich schaffe jetzt Weizen, ohne dass ich davor den Weizen habe, den Samen, den ich ausstreue. Er schafft es nicht, das zu replizieren. Eigentlich kann der Mensch gar nichts Neues schaffen. Er kann kreativ sein, indem er das, was vorhanden ist, was von Gott gegeben ist, neu zusammensetzt. Aber alles, was wir haben, ist schon da, in Gottes Schöpfung. Wir sind also in diesem Sinne von der Natur abhängig. Da habe ich mich gefragt, wie ist denn das mit der Herrschaft? Viele sagen ja heute, der Mensch ist mehr destruktiv als alles andere. Der Mensch braucht die Natur, aber die Natur braucht den Menschen nicht. Und da fragte ich mich, wie sinnvoll sind wir eigentlich aus Sicht der Natur? Und ich dachte, da muss es doch irgendwas geben, irgendwas übersehe ich doch hier. Und ich habe mich gefragt, dachte mir, ja klar, die Natur braucht den Menschen, um korrigierend einzugreifen. Wenn so ein Wald brennt, dann muss er mal gelöscht werden. Der Elefant wäre dazu in der Lage, mit seinem Rüssel hier und da was zu löschen, aber er macht es nicht. Also muss der Mensch ran. Und ja, der Mensch kann hier und da positiv in die Natur eingreifen, aber in der Regel so ein Waldbrand, wie oft hat der Mensch den erst verursacht, bevor er ihn löschen muss? Und dann habe ich meinen guten Freund Matthias Burhin angeschrieben und habe ihm diese Fragen gestellt und gehofft, der als Theologe und Biologe, der kann mir doch bestimmt was sagen, was mir da hilft. Und nee, er hatte da auch keine Antwort für mich, dass die Natur den Menschen brauchen würde. Tatsächlich brauchen wir diesen Auftrag zu herrschen. Er ist von Gott gewollt, absolut. Auch weil Gott will, dass wir uns gut um die Natur kümmern. Aber wir brauchen uns ja auch. Wir müssen, um zu überleben, die Natur eingreifen. Wir müssen die Furche in den Boden ziehen, den Samen da einfallen lassen und das organisieren, dass die Pflanzen da so wachsen, wie wir sie brauchen, damit die Menschen auf der Welt genug zu essen haben. Wie ist denn das mit den Herrschern? Ich habe es immer als positives Herrschen verstanden, aber ich habe gehört, dass man da früher sehr brutal mit diesem Text umgegangen ist. Macht euch untertan, nutzt die Natur aus. Hat das von euch irgendjemand mal in der Predigt gehört? An mir ist das vorbeigegangen. Kennt ihr das? Okay, ist scheinbar schon eine Weile her, dass das so gepredigt wurde. Aber gelebt wird es ja so, oder? Ist das berechtfertigt, wenn Gott sagt, macht euch untertan? Kann man da nicht so sagen, ist doch alles okay, sollen wir so machen? Ich dachte mir, das kann's nicht sein. Und dann habe ich mir über den eigentlichen Herrscher, dessen Ebenbild wir sind, wo wir als repräsentativ in diese Schöpfung gesetzt wird, als Repräsentant dieses Herrschers, Gott dem Schöpfer, Gedanken gemacht. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ein Herrschen über die Natur, was der Mensch ausübt und was Gott gefällt, kann nur ein Herrschen sein, was ihn repräsentiert. Also ein fürsorgliches Herrschen, ein sich um die Natur kümmern. Klar auch ein Nutzen der Natur. Wir brauchen den Weizen, um unser Brot zu backen. Aber ein guter Umgang mit der Natur. Ein Herrschen, was die Art, wie Gott über uns herrscht, widerspiegelt. Und da mache ich jetzt quasi eine Pause. Da habe ich jetzt einen Cliffhanger. Wie das funktionieren kann, und warum das auch häufig nicht funktioniert, da reden wir dann nächsten Sonntag drüber. Ich lade euch ein zu einer Zeit des gemeinsamen Gebets. Ich mache den Anfang und Ines macht dann nach dem Gebet weiter. Jesus, ich danke dir, dass wir diese wunderbare Schöpfung hineingesetzt sind, dass wir ein Teil von ihr sind, dass wir in ihr erleben dürfen, was für ein großartiger Schöpfer du bist. Und du hast uns diese Verantwortung genommen, als dein Ebenbild in ihr zu herrschen. Und hilf uns da, jeden Einzelnen, das als ein Repräsentant deiner Herrschaft zu tun. Amen.